Es gab noch ein Ereignis. Mekka wurde überfallen, wurde besetzt, Geiseln etc. etc. Meiner nicht maßgeblichen Meinung nach hat das auch den Geheimdienstchef relevant beeinflusst und die ganze Politik von Saudi-Arabien in der Verhärtung und der Bestätigung des Wahhabismus. Und das drückt sich nachher aus in den ganzen Folgen, die du dann schön geschildert hast. Mich würde interessieren, ob ich da fehlgeleitet bin oder ob man dieses Ereignis nicht auch als markantes Ereignis sich erinnern müsste.
Dafür schalte ich jetzt direkt zu deinem Nachbarn.
Das ist genau richtig. Das könnte ich nicht besser formulieren.
Danke.
Also ja, das war extrem wichtig.
Ja, weitere Fragen?
Ich weiß nicht, ob es eine Antwort gibt, aber Pascal hat ja im Vorfeld der afghanischen Präsidentschaftswahlen beschrieben, wie mein Vater gesagt hätte, sich die politische Elite einander das Zahnweh nicht gönnen mag. Und meine Frage, ist es möglich, weiß das jemand, diesen Einzelfiguren, die er genannt hat, etwas Tiefenschärfe zu geben? Sind das Stammesinteressen, politische Interessen, haben die andere auswärtige Verbündete oder ist es wirklich nur Hekak?
Es gab, das muss man vielleicht wissen, das kann vielleicht Reinhard noch viel besser ausführen, aber es gab eine andere Gesellschaft in Afghanistan und Arnold Hotting hat das mal als Volksislam beschrieben. Das sei ein nicht aggressive Form des Islams, weil man wusste, so viele Dutzende von verschiedenen Stämme und Völker, die müssten irgendwann zusammenleben und dieser Volksislam, der sehr oft auch mit dem Sufismus verbunden war, wo jeder Einzelne eigentlich einen Weg direkt zu Gott hat und nicht über irgendwelche Führer läuft. Es war eine gewisse, ich sage, es ist keine ideale Welt gewesen, aber es war eine Welt, die mehr oder weniger funktioniert hat. Und dann ist der Kalte Krieg gekommen, der Bürgerkrieg und nachher die Verheerungen der Besatzung Afghanistans durch die Sowjetunion. Und dann sind die Kriegsfürsten aufgekommen und die waren natürlich von den Stämmen, von Ethnien auch, wir sagen Usbeken, Tadschiken und so weiter, das ist klar. Aber das war viel wichtiger, das waren militärische Machtstrukturen, die gekommen sind und die sind immer noch da, offenbar. Also es hat sich, die Gesellschaft hat sich verschoben und eben Solidarität oder Gemeinschaft ist völlig auf die Strecke geblieben. Ja.
Ich glaube, da wird es nochmal sichtbar, wie wichtig das ist, dass wir wirklich verstehen, was Gesellschaft bedeutet. Ja, ja. Die Gesellschaft ist nicht einfach das soziale Dasein. Mhm. Gesellschaft ist die Vorstellung, dass die Menschen Teil einer gemeinsamen Ordnung sind. Und das gibt es in Afghanistan nicht. Mhm. Es gibt nicht die Vorstellung, wonach das soziale Handeln erfolgt, dass der Mensch sagt, ich bin Teil einer gemeinschaftlichen Ordnung. Sondern das, was ich eben etwas flapsig gesagt habe, die sogenannte Raumidentität, die Gruppenidentität steht so im Vordergrund, dass als die Stadtverwaltung in Kabul gegründet wurde, die neue nach 1973 und dann später unter sowjetischer Herrschaft durchgesetzt wurde, die verstand sich als Raum, das heißt als eine Art von Solidaritätsverband und man war sich selbst gegenüber verpflichtet, so wie die Stasi in Ostdeutschland. Mhm. Und das heißt, man versuchte sich gegenseitig die Interessen zu befriedigen, aber außerhalb dieser Gemeinschaft nicht. Und Afghanistan bestand oder besteht im Grunde noch aus einer Pluralität von solchen Kaumverbänden, die entweder Stämme sind oder informelle Verwandtschaftsbünde darstellen oder Berufsgenossenschaften darstellen oder die Gemeinschaft der Taxifahrer sind. Das sind solche kleine separaten sogenannte Solidaritätsgemeinschaften. Die bilden keine Gesellschaft. Und die Frage, die sich für Afghanistan stellt, und jetzt würde ich dich dann fragen, welche Prognose du da abgeben würdest, wäre, gibt es eine politische Ordnung, die diese Pluralität von Solidaritätsverbänden abzubilden in der Lage ist. Der König hat es noch bis 1973 geschafft. Also da gab es ja sozusagen noch den Willen offensichtlich, Afghanistan sein zu lassen, wie es ist, aber politisch in einem Konsensgebilde abzubilden. Mhm. Und dann kommt diese merkwürdige Vorstellung, das geht nicht, Afghanistan muss eine Gesellschaft bilden, alle sind gleich. Und dann wird diese Gesellschaft konstruiert, die scheitert fundamental. Dieses Projekt ist 1979 gescheitert. Die Sowjets versuchen, das Projekt noch aufrechtzuerhalten bis 1988 und dann ist es ganz gescheitert. Und alle Versuche, Afghanistan als Gesellschaft jetzt zu rekonstruieren, sind zum Scheitern verurteilt.
Auch die Taliban.
Auch die Taliban, das schafft kein Mensch. Sondern die einzige Möglichkeit wäre, innovative Vorstellungen zu entwickeln, zu sagen, welche Form von Staatlichkeit entspricht eigentlich dieser speziellen sozialen Ordnung, die in diesem Raum existiert. Und solange sozusagen Idealvorstellungen existieren, wie das muss eine einheitliche Gesellschaft sein, Afghanistan ist ein Nationalstaat, wird es immer diese Machtkämpfe um hierarchische Positionen, um Machtpositionen gehen. Und Ashraf Ghani oder anderen würden nie aufgeben, das zu sein, was sie sein wollen, Präsidenten eines tollen, modernen Landes. Das wird es nie wieder geben.
Es gibt eben noch zusätzlich eine Komplikation, und das ist der Opiumhandel. Der hat das hat das Land kaputt gemacht.
Ja.
Und diese Struktur, meine, wenn ich das sehe, in Iran, ich habe mit Leuten gesprochen, es war ein Kommando, ein Mitglied eines Kommandoeinheits im Osten Irans, und er hat gesagt, die afghanischen Drogenhändler, die haben sogar Hubschrauber und die haben die modernsten Waffen. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Wenig. Und deshalb, man darf ja östlich vom Baum gar nicht fahren. Es ist gefährlich, im Südosten Irans zu fahren, weil die Drogenhändler, die aus Afghanistan kommen, mit iranischer und balutschischer Hilfe, die sind so unendlich mächtig. Die haben eine eigene Struktur gebildet, eine Art Mafia. Struktur.
Ja, und die Konsumenten sind aber nicht dort.
Ja, das ist absolut sicher. Die Konsumenten sind erstens nicht da.
Und das heißt, solange es diesen Konsumentenmarkt gibt, wird es auch immer diese Probleme geben.
Genau.
Und man müsste dann schon irgendwie versuchen, auch auf der Konsumentenebene zu argumentieren.
Das ist ganz wichtig. Ich denke, dass, und dann sind wir sehr nah bei uns, wenn wir dann die Betroffenheit nochmals fragen. Genau.
Ja, absolut.
Es war noch Stefan.
Es gibt ja ziemlich große Querverbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan, das ist ja bekannt. Eine ständige Sorge ist eigentlich die Atombombe von Pakistan, die da ist. Man weiß einfach zu wenig darüber, unter welcher Kontrolle das ist und wie das überhaupt zusammenhängt, welche Gefahren da drohen. Und ich weiche jetzt ein bisschen vom Afghanistan ab, aber sie sind ja absolut in der Nähe. Also ich weiß man etwas mehr darüber?
Man weiß, dass die Pakistani haben die Bombe als Gegengewicht zur indischen Bombe. Und die Militärs sind nicht doof. Die wissen genau, dass ein Atomkrieg können sie nicht gewinnen, kann niemand gewinnen. Diese Atombombe wird sehr gut es ist kein Geheimnis, aber es wird sehr gut gehütet. Es darf kein Geheimnis sein, wie zum Beispiel eine israelische Bombe, die es offiziell nicht gibt. Die pakistanische Bombe gibt es offiziell als Gegengewicht zur indischen Bombe. Momentan kontrolliert das Militär, und das Militär kontrolliert einen Teil des ISI, also ich weiß nie genau, wer jetzt wen kontrolliert, der Geheimdienst, das Militär oder umgekehrt. Ich denke, dass wenn das erodiert, die Kontrolle des, oder wenn die Armee erodiert in Pakistan, dann gibt es ein ernstzunehmendes Problem, weil es ist, wie gesagt, der Geist ist aus der Flasche, ist nicht wieder zurückgekehrt. Das sind nicht mehr die Talibans, die sind mit Afghanistan beschäftigt und mit dem Drogenhandel. Die würden gerne vielleicht die Qaida auch eine Bombe haben. Ich glaube nicht, dass die Gefahr momentan so groß ist. Aber es ist eine potenzielle Gefahr. Und nochmal zurück zu Turki bin Faisal. Der hat, bevor er, nein, das, er hat sich wieder zu Wort gemeldet und er hat eine atomwaffenfreie Zone im ganzen Nahen Osten, inklusive Pakistan und Indien, gefordert. Weil Saudi-Arabien hat keine Atombomben, die Iraner wahrscheinlich nicht, aber möchten gerne, und Israel hat es. Also nur zum Ergänzung noch zu dieser Person von Turki bin Faisal, die ist wirklich eine interessante Person, wo vieles in diesem Gebiet zusammenkommt in seinem Kopf. Heinz?
Muss man aber nach all dem, was ich gehört habe, sagen, dass die ganzen Milliarden, die nach Afghanistan geflossen sind, eigentlich zerronnen sind und nichts geblieben ist?
Es sind 1600 Milliarden nur fürs Militär geflossen, wahrscheinlich noch mehr. Das Geld ist weg. Das, was Pascal gesagt hat, das kann ich nicht beurteilen. Ich war nicht mehr in Afghanistan. Ich denke, auch vieles von dem ist weg. Und da muss man sich die Frage stellen, was hat man dort bewirken wollen? Aber ich kann es nicht abschließend beantworten.